Mittelbar geht es heute auch um Gebet in der Predigt. Und zwar um Jesu Fürbitte für uns. Wir lesen dazu im Johannesevangelium, das Kapitel 17, die Verse 20 und 21. In etwas andere Übersetzung auch an der Leinwand. Ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin. Und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Das ist Jesu Fürbitte direkt für uns heute. Ich bin da vor einigen Wochen im Rahmen des Hauskreises mal drauf gestoßen und dachte mir, wow, das ist wirklich, also das ist direkte Rede für uns heute. Er meint niemanden anders, er meint uns. Einmal, bevor ich dann tiefer einsteige, mal zur Einordnung den Kontext von diesen Versen. Das ist Teil des hohepriesterlichen Gebets, das wir im 17. Kapitel des Johannesevangeliums überliefert bekommen haben. Die Szene ist Teil der Osterwoche, findet direkt vor dem Verrat durch Judas statt, vor dem Tod am Kreuz. Und in den anderen drei Evangelien ist diese Begebenheit relativ kurz und knapp. Da wird das Gebet auch nicht so intensiv dargestellt. Da liegt der Fokus eher auf den leicht verschlafenen Jüngern. Johannes legt hier den Fokus auf Jesu Fürbitte. In diesen beiden Versen betet Jesus, dass das Vorangegangene, also das, was er vor diesen Versen gebetet hat, nicht nur für seine Jünger, also gegenwärtige Nachfolger, gelten soll, sondern auch für alle Zukünftigen. Das wäre jetzt ein bisschen viel, jetzt die 19 Verse davor mit einzuschließen. Deswegen fokussieren wir uns mal auf das, was er jetzt in diesen beiden Versen mitbetet. Er betet ganz deutlich und klar um Einheit für uns, um Einheit für all diejenigen, die durch das Wort der Jünger zum Glauben kommen. Und da gehören mittelbar halt auch wir dazu. Und er sagt, wir sollen eins sein, wie Vater, Sohn, Heiliger Geist eins sind. So diese Dreieinigkeit. Und ich weiß nicht, was das für ein Gefühl in euch auslöst. Das ist eine sehr intensive Form von Einheit. Und wenn man so wie ich jemand ist, der auch Wert auf Privatsphäre und gern auch mal ein bisschen Abstand zu Dingen gewinnt, dann kann das enorm herausfordernd sein. Alle Menschen um einen herum, auch die Leute in der Gemeinde, mit ihren Stärken und halt auch mit ihren Schwächen dastehen zu lassen und zu akzeptieren und mit denen gerne Gemeinschaft zu haben. Das ist nicht immer leicht. Das kann herausfordernd sein. Und das ist nicht nur heute so. Das ist auch zu Zeiten der Jünger so gewesen. Je größer die Gemeinde wurde, desto stärker wurden interne Konflikte. Die durch Jesus erbetene Einheit torpediert haben. Und davon lesen wir ja in den verschiedensten Briefen, die im Neuen Testament noch kommen. Und auch heute in unserer Gemeinde und in den Gemeinden um uns herum müssen wir anerkennen, dass Einheit zwar meistens ein erklärtes Ziel ist, aber unter enormem Druck steht. Was ist denn das Problem? Das Problem ist, dass Einheit etwas ist, was entweder mitläuft oder teilweise auch hinten angestellt wird. Wir hören so Sätze wie, ich brauche keine Gemeinde, um mein Leben mit Jesus zu führen. Meine Beziehung zu Jesus ist doch das Wichtige. Und wenn die Gemeinde mir nicht passt, dann mache ich das halt alleine mit mir aus. Das ist leider gar nicht so selten, dass man sowas hört. Häufig von Leuten, die mal zu einer Gemeinde gehört haben, das eventuell als Kinder erlebt haben, die aus verschiedensten Gründen nicht mehr zu einer Gemeinde gehen. Nicht selten, weil die Leute oder die Gemeinschaft nicht mehr das Komfortbedürfnis, sage ich es mal, so anspricht. Problematisch ist jetzt halt, dass Jesus in dieser Bibelstelle, die wir gerade gelesen haben, sehr, sehr deutlich macht, dass Einheit in der Gemeinde enorm wichtig ist und dass es ein elementarer Bestandteil ist, seine Botschaft weiterzutragen. Da steht, wir sollen eins sein, so wie Jesus und sein Vater eins sind. Und jetzt kommt's, damit die Welt glaubt. Ja. Es ist also so, dass für Mission bzw. Evangelisation eine Gemeinde, die in Einheit lebt, erforderlich ist. Macht ja auch Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Wer schließt sich schon gerne einem uneinigen, chaotischen Haufen an, wo jeder seinen Stiefel durchzieht und nicht auf den nächsten achtet, wo irgendwie alles durcheinander wuselt? Ist ja auch einer der offensichtlichsten Unterschiede, die wir so zu anderen, ich nenne es mal Gruppierungen, die jetzt so in unserer Gesellschaft sind, zu haben. Denn in der Gemeinde sind wir ja unfassbar viele unterschiedliche Menschen. Da kommen alle Altersgruppen, Geschlechter, Bildungsgrade, Hobbys und Lebenssituationen zusammen, alles in einen Raum reingedrückt. Und trotzdem haben wir ein einheitliches Ziel. Ein Angelverein oder ein Schützenverein, die haben auch ein einheitliches Ziel, aber die haben da schon deutlich mehr Querschnittsmengen in ihrem Alltag. Wir haben also in der Gemeinde da doch schon deutlich größere Herausforderungen, uns da alle unter einen Hut zu bekommen. Wie kommen wir nun zur Einheit? Jetzt da klar ist, dass Einheit ja ein wesentlicher Faktor ist, dann müssen wir uns einmal damit beschäftigen, wie wir da hinkommen. Einheit würde ich auch mit Gemeinschaft übersetzen. Einheit beginnt also damit, wo ich vorhin gesagt habe, da habe ich besonders auch ganz viel Probleme mit, auf andere zuzugehen und das Interesse immer da zu haben, immer nah an den anderen Menschen zu sein. Auch die erste Gemeinde, von der wir dann in der Apostelgeschichte lesen, zeichnet sich durch Einheit aus. Wir lesen davon, dass sie regelmäßig zum Gebet zusammenkommen, gemeinsam von den Aposteln lernen, gemeinsam das Abendmahl nehmen, alles teilen, was sie besitzen und auch die Freizeit, also die Mahlzeiten und so alles, was drumherum ist, dass sie sehr, sehr viel Zeit miteinander verbrachten. Und wir lesen auch, dass sie dadurch angesehen waren und täglich neue Leute für Christus gewannen. Das ist also direkte Umsetzung zu dem Fürbittgebet von Jesus. Klingt irgendwie paradiesisch. Aber auch damals schon kommt die Einheit ins Wanken und steht auch dort schon enorm unter Druck. Ich nehme mal ein Beispiel raus, wenn es um das bedingungslose Teilen von dem gesamten Besitz geht. Ich denke, von Hananias und Sapphira haben wir alle schon mal gehört. Die eigentlich auch nur vollwertig zu dieser Gemeinschaft dazugehören wollten, diese Einheit teilen wollten, die sich jetzt diesen Punkt alles teilen, was man besitzt, den aber besonders herausfordernd fanden, es aber nicht zugeben wollten, was schlussendlich dann dazu führte, dass die beiden ihr Leben verloren haben, weil sie die Gemeinde und Jesus mittelbar dadurch angelogen haben. Da steht Einheit unter Druck, wenn man versucht, es ja mehr oder weniger aus den richtigen Gründen, aber doch zu erzwingen und vorzutäuschen, dass man Einheit hat. Auch andere Punkte in der ersten Gemeinde stehen unter Druck. In den Paulusbriefen wird deutlich, dass der Punkt Lehre nicht immer besonders einheitlich war in den Gemeinden. Irrlehrer, Vertreter eines, ich nenne es mal Freifahrtschein-Evangeliums, mir ist alles erlaubt, beziehungsweise Zeitgeistprediger sorgten damals und ich sag mal auch heute für Spaltung in den Gemeinden, in der Gemeindelandschaft. Und auch das gemeinsame Abendmahl, wo man eigentlich meint, das ist doch das einfachste Welt, das umzusetzen, selbst das wurde in einigen Gemeinden missbraucht, wo sich die Reichen den Bauch vollschlagen und die Armen dann quasi ausgeschlossen waren. Ich fasse zusammen, wir kämpfen mal wieder, keinen neuen Kampf. War alles schon mal da. Anfechtung und Spaltung begleiten die Gemeinden seit jeher. Aber aus den Fehlern und Problemen können wir ja lernen. Um Einheit zu erlangen, macht es natürlich erstmal Sinn, sich darüber klar zu werden, was denn das gemeinsame Ziel ist, was man einheitlich erreichen möchte. Ich sage mal, im Gemeindekontext sollte dieses Ziel sein, Gott zu ehren, Menschen für Christus zu gewinnen und gemeinsam im Glauben zu wachsen. Dieses Ziel als Gemeinde anzustreben, ist, wie bereits erwähnt, gar nicht so einfach. Wie kommen wir denn da jetzt auf einen Weg der Einheit? Und ich greife jetzt hier mal drei Punkte raus, auf die ich in meiner Recherche gestoßen bin. Das sind soziale Soft Skills, nenne ich sie mal, die dabei helfen, auch in der Gemeinde auf eine Linie zu kommen und voranzukommen. Erster Punkt. Es gibt keine Verlierer. Unterschiedliche Meinungen sind normal und vollkommen gesund, auch in der Gemeinde. Diskussionen sollten also nicht das Ziel haben, den anderen um jeden Preis zu überzeugen, auf seine Seite zu ziehen, die Meinung durchzudrücken. Denn in den allermeisten Diskussionen, auch in der Gemeinde, geht es nicht um heilsentscheidende Themen. Wie lange darf eine Predigt dauern? Welche Themen werden bei den Ankündigungen genannt? Dürfen englische Lieder im Lobpreis gesungen werden? Welche Farbe haben die Sitzpolster auf den Stühlen? Das sind alles so Sachen. Ja, darüber kann man sich unterhalten. Man sollte aber nicht vergessen, worum es eigentlich geht. Paulus rät uns im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 24, Folgendes. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an die anderen und an das, was für sie am besten ist. Nächster Punkt. Ich bin nicht das Zentrum. Was meine ich damit? Viele Querelen lassen sich einfach vermeiden, wenn man sich selbst nicht so hoch einschätzt, wenn man sich selbst ein bisschen zurücknimmt. Gerade im gemeindlichen Kontext dürfen wir ja nicht vergessen, dass wir alle gemeinsam den Leib Christi bilden. Jeder Einzelne hat seine Aufgabe, ohne die der Leib nicht funktionieren kann. Auch hier ein Rat von Paulus, diesmal aus dem Römerbrief, Kapitel 12, Vers 16. Da steht, lebt in Frieden miteinander. Versucht nicht, euch wichtig zu machen, sondern wendet euch denen zu, die weniger angesehen sind und bildet euch nicht ein, alles zu wissen. Zahlt auch wieder ein bisschen auf den ersten Punkt ein. Und ein weiterer Rat, den wir aus der Bibel bekommen, ist, ja, kommt Zeit, kommt Rat. Also nicht immer alles auf Power durchdrücken, nicht immer vorwegrennen. Es muss nicht immer alles schnell und sofort passieren, auch in der Gemeinde nicht. Wenn die Leute um mich herum gerade alle den Kopf voll haben, muss ich nicht noch ein Thema mit reinwerfen und noch ein To-Do mit auf die Liste der Gemeindeleitung setzen, was vielleicht alles gar nicht so wichtig ist gerade. Wenn wir denn gemeinsam unterwegs sein wollen, müssen wir unser Tempo aneinander anpassen. Das kann funktionieren durch eine sinnvolle Aufgabenverteilung. Jeder von uns ist ja unterschiedlich leistungsfähig. Es kann aber auch einfach dadurch funktionieren, dass man sich selber einmal sagt, okay, warum will ich das jetzt machen und wie schnell muss das passieren, damit das zu einem sinnvollen Ergebnis führt? Verliere ich Leute auf dem Weg, wenn ich da jetzt so durchrenne? Dazu eine Stelle aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, die ersten beiden Verse. Da heißt es, ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen? Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Und eben nicht voreinander wegräumt, erlauft in den Aufgaben, die man zu tun hat. Gibt da garantiert noch viele, viele verschiedene Ansätze, um mehr Einheit zu erreichen in der Gemeinde. Gemeinsame Projekte können es definitiv auch sein. Wir werden ja nachher, heute Nachmittag oder jetzt nach dem Gottesdienst, glaube ich, nochmal ein Treffen, wo es ja auch um um ein gemeinsames Projekt geht, was Einheit schaffen kann, was Einheit stiften kann. Und auch SOLA ist ja ein großartiges Projekt, um einheitlich, gemeinschaftlich voranzugehen. Das ist mit einer der kräftezehrendsten Varianten, aber funktioniert wunderbar. Unterm Strich kann man also sagen, dass um Einheit in der Gemeinde zu erreichen, nicht jeder die gleiche Meinung haben muss, nicht jeder die gleiche geistliche Reife haben muss, sondern vielmehr die Beziehung zu Jesus das Relevante ist. Das ist der Kern, auf den wir uns verständigen sollten. Die Basis der Einheit ist immer Jesus. Und so heißt es ja auch in unserem Eingangstext: Ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin. Und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Amen.